stellen uns unter ein Wort aus dem Lukas-Evangelium im 13. Kapitel, die Verse 10 bis 17, findet sich auch auf der Rückseite des bunten Bildes zum Mitlesen. Und Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie, und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und sprach zu dem Volk: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Musste dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Wir beten: Herr, lass dein Wort lebendig sein in unserer Mitte, dass es uns tröstet, stärkt und verändert. Amen. Liebe Glaubensgeschwister, heute haben alle frei. Manche konnten und wollten es gar nicht glauben. Im Arbeitsumfeld meiner lieben Frau kam in den letzten Wochen und Monaten immer wieder aufs Neue die Frage auf: Ist das vielleicht ein Fehler? Warum haben wir denn mitten in der Woche, einen Tag nach den Herbstferien, keine Schule? Und weshalb an diesem Tag, 31. Oktober, wird Halloween jetzt etwa zum staatlichen Feiertag erhoben? Stirnrunzeln und Fragezeichen die Fülle, wohin man auch blickte. Schon von daher ist es deshalb ja vielleicht gar nicht schlecht, dass wir aus Anlass des 500. Geburtstages von Martin Luthers Thesenanschlag mal alle zusammen einen Tag innehalten und uns an das erinnern, was die meisten längst vergessen haben. Und selbst in Zeitung, Rundfunk und Fernsehen kommt man daran dieser Tage ja nicht vorbei. Überall wird das Reformationsjubiläum aufgegriffen und auf unterschiedlichste Weise thematisiert und diskutiert und dabei zugleich ausführlich Bilanz gezogen. Wie war das Festjahr, das jetzt heute zu Ende geht? Was hat es gebracht, theologisch, kulturell, überhaupt? Ja, und wie wurde die Luther-Dekade die ganzen 10 Jahre vorher denn nun aufgenommen und angenommen und? Wir nehmen uns an diesem freien Tag hier und jetzt die Freiheit, da nicht in der Breite mit einzusteigen, sondern miteinander auf folgende 3 grundlegende Dinge zu schauen. Erstens die Reformation. Zweitens der Reformator. Drittens wozu? Erstens die Reformation. Rein sprachlich gesehen geht das Hauptwort Reformation auf das Tu-Wort reformieren zurück. Und beides hat seine Wurzeln im Lateinischen. Reformare bedeutet umgestalten, umbilden, neu gestalten, sagt der Duden. Und das Wort setzt sich zusammen aus den Teilen re, das heißt wieder, zurück, und formare, das bedeutet ordnen, einrichten, gestalten. Man könnte also auch sagen, etwas soll wieder so werden, wie es einmal gedacht war. Schlechte Veränderungen und Missstände, die mit der Zeit aufgetreten sind, sollen abgestellt und weggenommen werden, um wieder zur ursprünglichen, zur sinnvollen Gestalt zu kommen. So sind denn laut Duden auch sinngleiche Ausdrucksweisen für reformieren, etwa erneuern, neuordnen, umformen, umgestalten. Oder man kann es auch wieder mit neuen Fremdwörtern sagen: reorganisieren, restrukturieren und manches mehr. Dass es bei solchem Reformieren, bei solcher Reformation nun weder bloß um Verwaltungsreformen unserer Tage in Kirche oder Staat geht, ist uns ja auch allen nicht unbekannt, Stichwort Strukturdebatten, noch ausschließlich um eine mehr oder weniger einflussreiche Geschichtsepoche vor einem halben Jahrtausend, dass es um viel mehr geht, zeigt Gottes Wort. Besonders schön und bildhaft einprägsam auch in unserem Abschnitt aus Lukas 13. Wir können die Frau, die uns hier in dieser namenlosen Synagoge begegnet, abgesehen vom wirklichen Geschehen damals, nämlich durchaus als Beispiel für die Menschheit im Allgemeinen und als Abbildung auch deines und meines Grundzustandes sehen, der dringend einer Reformation bedarf, wenn wir diese Erde betreten, wenn wir geboren werden. Denn da ist es so wie bei dieser Frau, da ist nichts mehr übrig vom schönen Urzustand einst im Paradies. Wie war das da wunderbar, Adam und Eva mit Gott auf Augenhöhe, der Mensch im Fröhlichen gegenüber zum lebendigen Gott, der wusste, wo er hingehört. Sein Herz schlug für den Vater im Himmel und das Herz des Vaters im Himmel für ihn. Da stimmte einfach alles. Nach dem Sündenfall ist es anders. Da ist im wahrsten Sinne des Wortes alles krumm und schief, verkrüppelt und verdreht, wie bei dieser Frau. Da sind wir nicht mehr fähig aufzublicken und Gott und den Nächsten zu sehen oder gar zu lieben. Da ist alles deformiert. Und Gott macht sich auf, es grundlegend zu reformieren. Damals in der Synagoge wird es deutlich. Der Frau sah man ihre Deformation an. Das konnte man gar nicht übersehen. Wahrscheinlich haben viele Leute einfach weggeguckt, weil das zu peinlich war, sie da immer im Auge zu haben. Das tut einem ja auch nicht gut. Man darf mit Fug und Recht annehmen, dass diese Frau unter ihrer Deformierung gelitten hat. Und siehe, eine Frau war da, die war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Was für ein elendes Dasein, wenn man den Kopf nur noch hängen lassen kann. Nichts mehr mit Kopf hoch. Wenn man nur noch auf sich selbst schaut, Gott und den anderen gar nicht mehr im Blick. Wenn gar nichts anderes möglich ist als das. Und das alles, so hören wir hier, Auswirkung einer schlimmen Krankheit, ja, einer fremden Macht. Lukas berichtet, sie hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und Jesus selbst sagt am Ende, der Satan hatte sie schon 18 Jahre gebunden, gebuckelt und geknebelt. So war diese Frau dran. Heute merken die meisten gar nicht mehr, dass wir ganz ähnlich dran sind. Da wird uns vielmehr noch das Gegenteil eingeredet. Da wird uns gesagt, ist super in Ordnung, wenn du vor allen Dingen erstmal auf dich guckst. Ist super in Ordnung, wenn du erstmal dir selbst der Nächste bist. Wenn du lernst, für dich zu sorgen, nicht für den anderen. Du brauchst auch noch gar nicht nach Gott zu fragen. Auf dich schauen, da wird die Verkrümmung noch zum Normalfall gemacht. Die Deformation wird für okay befunden in unserer Zeit. Reformation unnötig. Überflüssig. Die Deformation wird auch nicht mehr als Auswirkung einer schlimmen Krankheit, einer fremden Macht erkannt. Und die Menschen verlernen mehr und mehr, die Symptome richtig zu deuten. Wenn einem der Hals kratzt, könnte eine Grippe im Anflug sein. Wenn einem das Knie schmerzt, könnten die Gelenke langsam verschleißen. Besser mal zum Arzt gehen, sagen wir dann. Pass auf! Aber wenn Menschen nicht nur von Reformation, sondern vom lebendigen Gott selbst immer weniger wissen, wenn sie seine Gebote nicht kümmern und sie meinen, seine Hilfe nicht zu brauchen, wenn sie ihre geistliche Deformation gar nicht mehr erkennen, dann, seien wir ehrlich, kratzt das heute doch kaum noch jemanden, auch in der Kirche nicht. Dabei ist solche Deformation die schlimmste Krankheit überhaupt. Schlimmer noch als alle Missstände in Organisationen und Kirchen, die wir auch unserer Tage beklagen können. Denn diese Deformation, die an der Frau uns gleichsam augenfällig abgebildet wird, die trägt nicht nur den zeitlichen, sondern den ewigen Tod zur Folge. Deshalb sagt Gott dieser Deformation ja auch durch Reformation den Kampf an. Er macht es freiwillig, aus eigenen Stücken. Er wird nicht mal drum gebeten. Hier sind nicht irgendwelche Leute, die diese Frau zu Jesus bringen. Hier ist auch nicht diese Frau selbst, die sich mit ihrem verkrümmten Rücken irgendwie noch meldet und sagt, hallo, ich bräuchte mal Hilfe. Nein, nein, da heißt es einfach, als aber Jesus die Frau sah, ihr ganzes Elend, in dem sie steckte, das deinem und meinem Grundelend zugleich ist. Als Jesus die Frau sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit, weil ich der Erlöser bin. Du wirst heil von deiner Krankheit, weil ich der Heiland bin. Und er legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Das, ihr Lieben, ist echte, tiefe Reformation. Wunderbar, wenn sie Raum gewinnt. Herrlich, wenn Gott so zum Zug kommt. Da werden wir geholfen. Aber sowas von. Die Reformation auf dem Altarbild der Stadtkirche zu Wittenberg ist zu sehen, wie genau dieses Werk bis heute geschieht. Durch Gottes Wort siehst du unten Luther auf der Kanzel, das verkündigt wird. Durch Taufe links, durch Abendmahl in der Mitte, durch den Zuspruch der Vergebung auf der rechten Seite. So kommt Gott zum Zug. Auf diese Weise macht er Menschen neu und reformiert vom Tod zum Leben. Dazu gibt er uns auch den Sonntag, so wie damals den Sabbat in der Synagoge, damit in seiner Gegenwart Hilfe und Heil wird, die Fülle. Das alles soll in Kirche und Gemeinde wichtig sein und wichtig bleiben. Und wo Kirche und Gemeinde deformiert ist und das nicht mehr weiß, da gehört sie halt reformiert. Wie zu Zeiten Luthers, so auch heute, immer wieder. Das soll in Kirche und Gemeinde wichtig sein, damit Reformation, tiefe Reformation, bis zum jüngsten Tag geschieht. Reformation, die nur einer macht, der Reformator. Und er heißt weder Luther, der hier unten auf der Kanzel steht, noch Melanchthon, der hier das Abendmahl, der hier die Taufe spendet, noch Bugenhagen, der hier die Beichte abhält. Nein, der einzige tiefe Reformator unseres Lebens heißt einzig und allein Jesus Christus, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Auf dem Altarbild sieht man sehr schön, dass es so ist. Unten in der Mitte ist er. Und Martin Luther zeigt auf ihn. Christus ist das Zentrum und das Fundament. Der Grund und der Halt von allem. Nimm den Fuß dieses Altars weg, stell's dir mal vor, und der ganze Altar fällt in sich zusammen. Nimm Christus weg und alles andere hier oben ist nichts. Der Reformator, der wieder zurechtbringt und heilt und neu macht, ist letztlich Jesus allein. Und wo wir Reformation für unser Leben brauchen, müssen wir nicht zu Therapeuten laufen und irgendwohin, sondern zu ihm. Wenn uns jemand hilft, zu ihm zu kommen und das mit ihm zu klären, ist es gut. Dafür gibt es Seelsorge, das ist noch besser als Therapie. Und wenn Kirche reformiert werden soll, müssen wir uns nicht zuerst unseren Kopf zerbrechen. Das dürfen wir dann auch fleißig tun. Aber zuallererst immer unsere Hände falten und zu diesem Reformator gehen. Denn nur der allein wird es richten am Ende. Er ist der Reformator und das Zentrum und der Grund und die Mitte. Der dänische Pastor Kai Munk Einer, der sich ehrlich und offen, ganz ähnlich wie etwa Dietrich Bonhoeffer bei uns, gegen den Rassenwahn und die Ideologie der Nazis gestellt hat. Kai Munk, der dafür 1944 auf Befehl Hitlers und Himmlers bei Nacht und Nebel am Rand einer dänischen Landstraße einfach so erschossen wurde. Kai Munk hat es herausfordernd und fast schon unerträglich überspitzt auf den Punkt gebracht, auf wen es ankommt, wenn er sagt, Zitat, was ist das Zentrale im Christentum? Nicht Golgatha, nicht der Versöhnungstod, nicht die Dreieinigkeit, nicht die Vergebung der Sünden, nicht die Jungfrauengeburt, nicht das Abendmahl. Das Zentrale im Christentum ist Jesus, der Christus. Nicht weniger, nein, aber wahrhaftig auch nicht mehr. 2000 Jahre haben vor ihm gekniet, sagt Kai Munk. Oder wie Martin Luther es in der 62. seiner 95 Thesen sagt, der wahre Schatz der Kirche ist das hochheilige Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes in Christus. Christus ist der Reformator, der gekommen ist, die Reformation Gottes durchzuführen. Ihm sollen Kirche und Gemeinde dienen. Er will in ihnen zum Zug kommen, um zu helfen und zu retten, aller sündigen Deformationen ein für alle Mal entgegenzutreten und sie zu überwinden. Und wozu? Mit welchem Ziel? Dass Freude sei. Wir sehen es an der Frau und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Wir sehen es an den Menschen, die all das beobachten. Alles Volk freute sich über die herrlichen Taten, die durch Jesus geschahen. Die gegen diesen Reformator und seine Reformation waren, mussten sich am Ende schämen, schreibt Lukas. Und allen, die es heute noch so tun, wird es am Ende der Zeit nicht anders gehen. Aber die, bei denen er Jesus zum Zug kam, die hatten Freude, die Fülle. Und genau die sollen wir auch haben, Freude darüber, dass wir zu Jesus Christus, dem Erlöser und Heiland und Herrn und Retter, gehören. Freude darüber, dass er unsere Fesseln längst gesprengt hat, die uns banden. Freude darüber, dass die Macht des Teufels durch ihn gebrochen ist, so sehr er auch toben mag. Freude darüber, dass wir erlöste Kinder Gottes sind, durch ihn. Freude, dass er auch anderen hilft und helfen will. Freude darüber, dass er heilt und stärkt, auch wenn unsere Gesundung langsamer voranschreitet als bei der Frau damals. Auch wenn wir, wie wir es immer wieder leidvoll erfahren, gleichsam noch im Aufrichten begriffen sind und unsere Deformation sich nur langsam löst, auch wenn die Sünde immer noch an uns klebt, dann dürfen wir uns doch freuen darüber, dass unsere Heilung für Gott schon vollbracht ist. Er sieht uns jeden Tag neu in Christus schon als die, die wir durch ihn werden. Wir glauben es erst und warten noch auf das Schauen. Aber wir dürfen uns freuen wie Hulle, dass dieser Reformator Gottes Reformation auch an uns angefangen hat und vollenden wird, so wie bei der Frau in der Synagoge damals. Also, heute haben alle frei. Das ist schön. Aber schöner noch ist, dass wir frei sind. Frei durch Christus. Frei mit Gott zu leben. Frei, ihn und unseren Nächsten zu lieben in der Kraft unseres Herrn. Was für eine Freude. Dazu helfe Jesus uns mehr und mehr und vollende sein herrliches Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.